Danke, Bruder Neville, der Herr segne dich reichlich. Guten Abend, Freunde. Es ist ein großes Vorrecht, wieder zurück zu sein heute Abend in diesem Gebäude und fühlen die niemals versagende Gegenwart unseres Herrn, wie er es uns verheißen hat. Und nun, ich weiß, viele von euch sind noch geblieben für die kleine Botschaft heute Abend, wofür ich sehr dankbar bin. Viele müssen weit fahren, um nach Hause zu kommen. Manche haben schon aus dem Hotel ausgecheckt. Soweit ich weiß, wir versuchen euch nicht zu lange zu halten. Das ist der Grund, warum wir früh kamen, damit ihr früh losfahren könnt.
Nun,
sobald ich kann, möchte ich bekannt geben, wann wir vielleicht anfangen werden. Ich hatte Anrufe heute Nachmittag, die wissen wollten, wann wir mit diesen Büchern anfangen, diesen Kapiteln. Und ich denke, wenn der Herr es zulässt, ich möchte das nächste Mal, wenn wir hier beginnen, mit den sieben Siegeln der Offenbarung beginnen, diese sieben natürlichen Siegel. Und wenn wir es durchgenommen haben, dann die sieben Siegel auf der Rückseite des Buches durchnehmen. Das wird eine Zeit brauchen. Nun, da sind sieben Siegel, die geöffnet sind, sieben Plagen, sieben Posaunen, all diese sieben. Und diese Siegel können wir zuerst durchnehmen. Aber auf der Rückseite des Buches ist auch versiegelt mit sieben Siegeln. Daniel hörte die Stimme, wie es donnerte, und es wurde ihm verboten, es aufzuschreiben. Johannes war es verboten, aufzuschreiben, aber es wurde versiegelt auf der Rückseite des Buches. Das ist, nachdem all die Geheimnisse des Buches herausgegeben wurden und offenbart wurden. Habt ihr bemerkt, Daniel, in den Geheimnissen der Tagen dieser Stimme, das Geheimnis Gottes sollte entfaltet werden. Zu dieser Zeit das Geheimnis, wer Gott ist, wie er Fleisch wurde, all diese Dinge sollten entfaltet werden zu dieser Zeit. Aber dann sind wir bereit für die sieben Siegel auf der Rückseite des Buches, die noch nicht mal einem Menschen geoffenbart wurden, noch nicht mal in der Bibel aufgeschrieben wurden. Aber sie müssen genauso mit dem Rest der Bibel übereinstimmen. Und ich denke, es wird eine große Sache sein. Und jetzt versuchen wir zu eilen, um es durchzunehmen. Ich danke jedem für eure Freundlichkeit, eure Gegenwart und alles, was ihr getan habt. Wir danken euch sehr dafür. Nun, ich vertraue, dass wir euch nicht zu lange festhalten werden heute Abend, denn ihr seid so geduldig zu sitzen und zu stehen. Meine Frau, die dort hinten sitzt, sie sprach über gestern Abend, sie sagte, ich sah Frauen, die selbst sehr wohlbeleibt waren, standen dort und ihre Kleidung waren einfach nass und sie haben dort gestanden, um jedes Wort zu ergreifen. Deshalb möchte ich unter der Salbung des Heiligen Geistes bleiben, dass wenn er hier vorkommt und dass ihr den Menschen dann die ehrliche Wahrheit sagt und nichts außer der Wahrheit. Und dann können sie daran festhalten und es wird in Ordnung sein. Nun, ich möchte mich bei euch ein paar Minuten entschuldigen. Ich bin etwas früh heute Morgen weggegangen und die Tonbänder sind zu dieser Zeit abgestellt. Und in einem Moment werde ich Ihnen sagen, wann Sie das Tonband wieder anschalten können. Ich möchte den Countdown noch beenden, 5 Minuten davon, bevor ich weggehe. Ich habe vergessen und ging weg. Ich wurde so hinweggetragen heute Morgen. Und ich bin dann hinweggegangen, ohne überhaupt etwas darüber zu sagen. Aber ich habe euch dort zurückgelassen. Was war der Countdown? Seht ihr? Nun, ich weiß, wir sind im Countdown, aber was ist der Countdown? Seht ihr, wenn ihr nicht wisst, was der Countdown ist, dann werdet ihr verwirrt sein. Und ich möchte das hier einfach nur beenden und versuche, in derselben Richtung zu sein, wie ich war, um das Band zu beenden jetzt, damit das Tonband beendet werden kann. Countdown. Nun, vergib mir bitte für einen Moment, denn ich möchte dieses Band noch beenden. Und dann fangen wir mit den anderen Dingen an. Nun, wenn ihr die Tonbandgeräte jetzt wieder einschaltet.
Ja.
Nun, wir kommen von verschiedenen Plätzen, die letzten drei große Zeit, die letzten drei Botschaften und sprach über das Thema von verschiedenen Lehren und so weiter, die wir hervorgebracht haben. Ich erinnere mich daran, zu dieser Zeit muss ich ein bisschen Zeit geben, ihr Menschen auf dem Tonband, damit ihr eure Tonbänder umdrehen könnt. Ich sage euch, wann ihr bereit seid einzuschalten. Nun, ich muss dieses beobachten, aber es scheint hier wie ein Formalismus, aber die Jungen müssen das Tonband bekommen und sonst kommen sie durcheinander und die Menschen werden es draußen nicht verstehen, deshalb müssen wir es so machen. Und wenn jemand aus dem Raum kommt und mir Zeichen gibt, wenn ihr Junior, wenn ihr fertig seid und die Bänder umgedreht habt, ich danke euch, Freunde, für all eure Freundlichkeit und alles. Jetzt sind wir bereit, jetzt könnt ihr sie anschalten. Der Herr segne euch. Wir sind so froh, wieder im Tabernakel heute Abend zu sein. Der Platz ist gefüllt. Viele Menschen müssen stehen heute Abend. Drei Tage oder dreimal Versammlungen. Und ich möchte, wenn jemand dieses Tonband hört, dass sie zurückgehen und auch das Tonband vom gestern Abend hören, studiert es zu Hause. Es ist der gegenwärtige Stand meines Dienstes, den der Herr mir gegeben hat. Besonders möchte ich, dass Prediger dieses hören, bevor ich ihre Gemeinden besuche und in ihr Heim komme. Nun, ich möchte, dass Sie es bekommen. Nun, heute Morgen sprachen wir über das Thema des Countdowns. Die Gemeinde ist bereit, hinwegzugehen. Und heute Abend, so der Herr will, sprechen wir über das Thema in seiner Gegenwart. Oh, wie danken wir Gott für das Vorrecht, dass wir in seine Gegenwart kommen können. Aber zuerst möchte ich, dass ihr die Bibel mit mir aufschlagt zum Propheten Jesaja, dem sechsten Kapitel des Propheten Jesaja. Wir wissen alle, dass Jesaja ein Hauptprophet war, einer der großen Propheten seiner Zeit. Er hat sein Leben dadurch geendet, dass sie ihn zersägt haben mit Sägen als Zeugnis, als ein Märtyrer für die Kraft des allmächtigen Gottes. Im Buch Jesaja, dem sechsten Kapitel, fange ich mit dem fünften Vers zu lesen an. Dann sagte ich, wehe mir. Oh, vielleicht fange ich mit dem ersten Vers an. Entschuldigung, lasst uns mit dem ersten Vers anfangen und dann zum achten lesen. Des Jahres, da der König Uzzia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Stuhl und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeglicher hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, 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 heilig ist der Herr Zebaoth, alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn Zebaoth, gesehen mit meinen Augen. Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von mir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, dass er sprach, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Dann versprach ich, hier bin ich, sende mich. Möge der Herr sein Wort segnen. Ich glaube, das ist eine der treffend bemerkenswertesten Schriftstellen. Wir finden, dass in der Gegenwart Gottes erkennen sich Menschen selbst als Sünder. Wir mögen sehr gut fühlen, wenn wir an verschiedenen Orten sind und wir fühlen, wir sind sehr gute Menschen. Aber wenn wir jemals in die Gegenwart Gottes kommen, dann sehen wir, wie klein wir sind. Ich stand vor kurzem mit einem meiner Freunde, wo ich das Vorrecht hatte, ihn zu Christus zu führen, Bert Cowell, der jetzt oben in New Hampshire ein Jagdpartner. Wir standen an den Colebrook Wasserfällen dort oben in Adirondack und es waren solche riesigen Wasserfälle. Ich habe meine Familie letztes Jahr dorthin genommen, dass sie es anschauen. Weit hinten von der Straße weg musste ihr zu Fuß dahin laufen. Und als wir dieses blaue, grüne Wasser sahen, das mit solch einer Gewalt herabstürzte aus den Bergen und so die Felsen hinunterspritzte, und Bert stand dort und schaute mich an und sagte, oh Billy, es macht, dass ein Mensch sich so klein fühlt und er hat vielleicht einfach nur einen Zentimeter von an seinem Finger gezeigt. Und ich sagte, das stimmt, Bert. Nun, alles, was er wusste, um in die Gegenwart Gottes zu kommen, war seine Schöpfung zu sehen. Ich frage mich, der Mann, der schrieb, wie groß bist du, ob er nicht einmal eines Abends hinaufschaute, auf sich die Sterne ansah, wie weit sie entfernt sind. Und vor ein paar Monaten, Bruder Fred, Bruder Woods und ich, wir standen mit Bruder McAnally dort draußen in der Wüste Arizonas und wir versuchten, einen Stern zu messen, wie nah er am anderen war. Und er war Millionen und Milliarden von Meilen weg, aber es sah aus, als ob sie nur einen halben Zentimeter aneinander wären. Dann fingen wir an zu denken, gemäß des wissenschaftlichen Beweises sind diese Sterne weiter voneinander entfernt, als wir von ihnen entfernt sind. Seht, wie es ist, dann erkennen wir, wie klein wir sind, wenn wir erkennen, wie groß er ist. Und wie nah wir kommen können in seine Gegenwart. Irgendwie hat immer eine große Auswirkung an Menschen gehabt, die in die Gegenwart Gottes zu kommen. Ich sah die Male in meinem Dienst, wenn ihr gesehen habt, die Gegenwart Gottes kam so hinein an einen Ort, dass es würde eine Person hervorbringen und ihnen ihr Leben offenbaren und ihre Sünden hervorbringen, aller Arten von unmoralischem Handeln. Und es würde so eine heilige Stille über die Menschen bringen und dass sie sich aus der Gebetsreihe entfernen, bevor überhaupt für sie gebetet wird. Und sie laufen zum Altar, direkt dort vor Gott, um in Ordnung mit Gott zu kommen, bevor sie in seine Gegenwart kommen. Da ist etwas damit verbunden, wenn ihr in die Gegenwart Gottes kommt, die verursacht, dass Dinge geschehen. Ich sah viele Menschen, die lagen auf tragbaren und Betten an dem Abend dort in Mexiko, als das kleine Baby, das dort unter der Decke lag, das die kleine spanische Mutter herbrachte, eine kleine Mexikanermutter, er brachte es, als mehrere tausend Menschen dieses sahen, vielleicht 50 oder 75.000 bei einer Versammlung sahen, wie das kleine tote Baby wieder lebendig wurde. Frauen fielen in Ohnmacht. Menschen haben ihre Hände in die Luft geworfen und geschrien. Warum? Sie erkannten, dass ein Mensch dieses nicht tun könnte, dass sie in der Gegenwart des allmächtigen Gottes waren. und es hat verursacht, dass etwas geschah. Ich hatte das Vorrecht, gottselige Männer sprechen zu hören. Sie sagten von Charles Finney, ein kleiner Kerl, und er wog nicht mehr als 55 Kilo, aber er hatte solch eine kräftvolle Art zu sprechen. Er hat einmal die Akustik in einem Gebäude ausprobieren wollen. Damals hatten sie noch keine Lautsprechersysteme. Und da war ein Mann, der war auf der Empore und reparierte etwas oder oben am Dach des Ortes. Er hörte, wie der Mann reinkam. Er wusste nicht, wer er war, so hielt er sich stille. Und Mr. Finney wollte die Akustik prüfen, nachdem er viele Zeit im Gebet verbracht hatte für die Erweckung, die er halten wollte, hat er seine Stimme ausprobieren wollen, um zu sehen, wie weit sie trägt. Und er ging schnell zum Podium und sagte, tue Buße oder geh zugrunde. Und er hat es mit einer solchen Macht ausgesprochen, nachdem er unter der Salbung Gottes gewesen war, dass der Mann von der Spitze der Empore herab auf den Boden gefallen ist, von der Spitze des Gebäudes auf den Fußboden. Er predigte das Evangelium in einer solchen Weise, bis er in Boston, Massachusetts stand, dort an einem kleinen Fenster, denn da war keine Gemeinde, die seine Menge halten konnte. Er stand dort mit einer solchen mächtigen Kraft und predigte Hölle an diesem Ort, bis die arbeitenden Männer mit ihren Körben unter den Armen fielen auf die Straße und schrien um Gnade in der Gegenwart Gottes. Große Prediger, die in der Lage waren, durch das Wort Gottes die Gegenwart Gottes zu der Versammlung zu bringen. Es soll ferne sein, dass Menschen je in ihren Herzen so vertrocknet sein können, dass sie die Gegenwart Gottes nicht mehr kennen können. Das sei ferne. Als der erste Mann, sobald er gesündigt hatte und etwas Verkehrtes getan hatte, als Gott in seine Gegenwart kam und er kam in die Gegenwart Gottes, Adam konnte die Gegenwart Gottes nicht ertragen. Er lief und verbarg sich hinter einem Busch und versuchte sich mit einem Feigenblatt zu bedecken, denn er wusste, er stand in der Gegenwart Jehovas des Schöpfers. Das war die Reaktion des ersten Mannes, nachdem er gesündigt hatte und versuchte, in die Gegenwart Gottes zu kommen mit Sünde auf seiner Seele. Er konnte sie nicht verbergen, denn er war noch immer zart. Die Sünde hatte noch nicht so Besitz ergriffen, wie sie heute in den Menschen der Herzen eingepflanzt oder eingewurzelt ist. Aber er war sich sehr bewusst, dass er vor seinem Schöpfer stand. Nun hat er sich selbst in dem Gebüsch verborgen, wollte nicht herauskommen und konnte nicht, bis Gott eine Vorbereitung für ihn getroffen hatte. Wir könnten zurücknehmen, 1. Mose, 17. Kapitel und 3. Vers, wo der große Patriarch Abraham, als er in die Gegenwart Gottes kam und Gott sprach zu ihm im 17. Kapitel in dem Namen des allmächtigen Gottes, Abraham fiel auf sein Angesicht. Der große Patriarch, der Diener Gottes, konnte nicht in der Gegenwart Gottes stehen, obwohl er ihm 25 Jahre treu gedient hatte. Aber als Gott in seine Gegenwart kam, fiel der Patriarch auf sein Angesicht, denn er konnte in der Gegenwart Gottes nicht stehen. In 2. Mose 3 finden wir heraus, dass Mose, der große Diener und Prophet Gottes, als er in der Rückseite hinter der Wüste war, dieser Mann war ein heiliger Mann. Er war zu einem Zweck geboren. Er war geboren von seiner Mutter Schoß, ein Prophet zu sein. Er hatte versucht, seine Ausbildung zu kommen und alles zu tun, um sein Volk zu erlösen, denn er hatte begriffen, dass er sein Volk erlösen sollte. Aber als er hatte es verstanden durch einen theologischen Gesichtspunkt, er war ausgebildet, gut gelehrt, er konnte den Ägyptern Weisheit lehren, welches die schlauesten Menschen der Welt waren. Er kannte alles, er kannte die Schriftstellen von A bis Z, er kannte die Verheißungen, die Gott gegeben hatte. aber er kannte sie nur von einem intellektuellen Gesichtspunkt. Er war ein großer Militär, aber eines Tages auf der Rückseite der Wüste, als er in die Gegenwart Gottes kam, dann hat er seine Schuhe ausgerissen und fiel zu seinen Füßen, denn er wusste, dass er auf heiligem Boden stand. Er konnte nicht auf seinen Füßen stehen bleiben, als er in die Gegenwart Gottes kam. Er fiel auf sein Angesicht, wie Abraham es tat. Er konnte in der Gegenwart Gottes nicht stehen. In 2. Mose 19, 19, wo das erwählte Volk Gottes seit den Tagen zurück, von den Tagen Abrahams, von Abraham kam Isaac, Isaac kam Jakob, von Jakob die Patriarchen, und Jahre später hatte sie heilige Männer hervorgebracht, große Männer, ein erwähltes Volk, eine erwählte Rasse, ein geheiligtes und heiliges Volk, die Gott ihr Leben lang gedient hatten. Aber eines Tages sagte Gott: Versammle mir Israel hier, ich werde mit ihnen sprechen. Aber als Gott herabkam von der Spitze des Berges Sinai und der ganze Berg in Flammen stand und der Rauch hervorkam wie aus einem Ofen und die Stimme Gottes hervordonnerte, dann fiel Israel auf ihr Angesicht und sagte: Lasst Mose sprechen und nicht Gott, sonst werden wir sterben. Der Mensch in der Gegenwart Gottes erkennt, dass er ein Sünder ist, obwohl jeder von ihnen beschnitten war gemäß des Gesetzes. Sie hatten die Gebote ausgeführt und alles, aber als Gott sprach und sie in seine Gegenwart kamen, erkannten sie, dass sie draußen waren. Sie waren nicht in Ordnung. Da war etwas, das ihnen fehlte, denn sie waren in der Gegenwart Gottes. Jawohl. Und sie sagten: Lass Mose sprechen und nicht Gott, denn wenn Gott spricht, werden wir alle sterben. Lass Moses zu uns sprechen. Es war in Lukas 5, 8, dort als Petrus, dieser große, sture Mann, er war ein Mann, einer mit großem Einfluss, und er hatte große Macht, verstehen wir. Er war wie ein machtvoller Mann, ein bekannter Fischer. Aber als er die Wunder Gottes sah, die geschahen durch einen gewöhnlichen Menschen, wie es aussah, aber er erkannte zu dieser Zeit, dass es mehr benötigte als einen Menschen, um die Fische dort in das Netz hereinzubringen, mit all seiner Ausbildung und all seinem Wissen über Fischen. Er hatte die ganze Nacht gefischt und keinen Fisch gefangen, aber jemand sagte zu ihm: Wirf dein Netz hinein. Und als er anfing zu ziehen, hatte er eine solche große Menge von Fischen und erkannte, dass er ein sündiger Mann war. Und er sagte: Gehe von mir, Herr, denn ich bin ein Sünder. Wer hat das gesagt? Der heilige Petrus in der Gegenwart Gottes bat Gott, dass er aus seiner Gegenwart hinweggeht, denn er kannte sich selbst als Sünder. Abraham erkannte sich selbst als verkehrt. Adam erkannte sich selbst verkehrt. Welcher war ein Sohn Gottes? Er erkannte sich selbst als verkehrt. Moses erkannte sich selbst als verkehrt. Israel als Gemeinde und Nation erkannten sich selbst verkehrt. Weiche von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Er hat nicht versucht zu sagen: Nun, ich bin heilig und würdig, dieses zu empfangen. Er sagte: Ich bin ein sündiger Mensch. Und eines Tages ein selbstgemachter Religiöser mit aller Theologie, die er lernen konnte, unter dem großen Lehrer genannt Gamaliel. Sein Name war Saul von Tarsus, welchen wir als Paulus kennen. Er war religiös bis auf den Punkt, er kannte alles vor und zurück der Religion. Er war der Pharisäer, der Hebräer, ein bekannter Mann, ein Gelehrter, schlau, wissend, ausgebildet. Und er stellte den Anspruch, dass er Gott von Babytagen an kannte. Eines Tages auf dem Weg nach Damaskus, diese Feuersäule leuchtete über ihm. Und er fiel von seinen Füßen herunter auf den Boden in den Staub und sagte: Herr, was möchtest du, dass ich tue? alle seine große Ausbildung, die große theologische Ausbildung, alle Ausbildung bedeutete nichts mehr, als er in der Gegenwart Gottes stand. Hier möchte ich einmal stehen bleiben und sagen, das ist dieselbe Sache. Du magst einen Doktor der Theologie haben oder was immer es sein mag. Du magst zur Gemeinde gegangen sein, seitdem du ein Kind bist. Du magst alle religiösen Taten getan haben. Aber einmal in der Gegenwart Gottes fühlst du so klein und wertlos. Paulus erkannte, dass er verkehrt war. Und er fiel auf den Boden unter dem Einfluss und der Kraft. Und als er aufschaute und sah den wahren Gott, den er gepredigt hatte, und dagegen, und er dachte, er wüsste es, und er sah, dass er verkehrt war, er fiel hin auf den Boden, denn er war in der Gegenwart Gottes. Er hat die Feuersäule gesehen. Was ist mit dem großen Johannes in Offenbarung 1,7, als ihm die Vision gezeigt wurde? Er schaute und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, und er wandte sich um die Stimme zu sehen, und er sah sieben goldene Leuchter, und einer stand in der Mitte der sieben goldenen Leuchter, mit Haar weiß wie Wolle und Augen wie Feuerflammen und Füßen wie Stempel aus Messing. Er war mit einem goldenen Gürtel an der Brust gegürtet und genannt das Wort Gottes. Und als der große heilige Johannes, der mit Christus wandelte, der an seiner Brust gelehnt hatte, als er all diese Dinge getan hat, wie ich heute Morgen sagte, der Dienst des Paulus war größer wie ein jeder von ihnen. Hier, nachdem Johannes mit Jesus war, mit ihm sprach, mit ihm schlief, mit ihm aß, als er sah ihn dort stehen, dieser verherrlichte Zustand, er sagte, er fiel wie ein Toter zu seinen Füßen. Denkt darüber nach. Wir kommen zur Gemeinde, sprechen, preisen Gott und so weiter. Aber, oh Brüder, wenn wir ihn kommen sehen, dann wird etwas anders werden in unseren Herzen. Wir möchten denken, wir tun unsere religiöse Pflicht, indem wir zur Gemeinde gehen, unseren Zehnten zahlen. Wir mögen denken, dass wir die Gesetze der Gemeinde halten und alle Satzungen wiederholen. Aber lasst uns ihn einmal anschauen und dann verändern sich alle Dinge um uns herum. Jawohl, das ist sicher. Dieser große Mann, Johannes, ein großer Mann wie dieser, die Bibel sagt in Offenbarung 1,7, dass er fiel, als ob er tot wäre. Und dann nach 3,5 Jahren der Gemeinschaft mit Christus, er war einer der Schreiber der Evangelien. Er ging hinter ihm, aß mit ihm am Tisch, schlief mit ihm am Bett und hatte Gemeinschaft mit ihm, wo immer er ging. Aber als er sich umwandte, um ihn zu sehen, hatte er kein Leben mehr in sich. Er fiel wie ein toter Mann zum Boden, auf den Boden in Ordnung. Wir sehen hier Jesaja in Jesaja 6,5, so wie ich gerade gelesen habe. Der große, mächtige Prophet, er ist einer der größten Propheten hier in der Bibel. Da sind 66 Bücher in der Bibel und da sind 66 Kapitel in Jesaja. Jesaja fängt an in 1. Mose, in der Mitte von Jesaja bringt er das Neue Testament, am Ende bringt Jesaja das tausendjährige Reich, genau auf 1. Mose, das Neue Testament und Offenbarung, perfekt. Jesaja war einer der mächtigsten Propheten. Aber eines Tages, er hatte sich ausgeruht auf den Arm Usias, des großen Königs, und Usia wurde von ihm genommen. Er war ein guter Mann, er war ein guter, gerechter Mann, ein guter, gerechter König, ein gerechter König, ein guter König, erkannt als heiliger Mann, er hielt ihn in seinem Tempel. Jesaja sah die Visionen, er war ein Prophet, Jesaja predigte das Wort, er war ein Prediger, Jesaja war ein heiliger Mann, aber eines Tages stand er in dem Tempel und Und er fiel in eine Vision und er sah die Herrlichkeit Gottes. Er sah die Engel mit Schwingen über ihrem Gesicht, Schwingen über ihren Füßen, und sie flogen mit den Schwingen und riefen: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, allmächtiger Gott. Und der Prophet erkannte, dass er nichts war. Und er sagte: Wehe mir, denn ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen, ein Prophet, der mächtigste Prophet der Bibel, einer von ihnen. Ich bin ein Mensch mit unreinen Lippen und ich wohne unter einem Volk mit unreinen Lippen. Wehe mir, denn ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Und er sagte, als der Engel schrie: Die Pfosten des Tempels sind erschüttert worden. Bruder, das wird dich verändern. Nicht nur die Pfosten des Tempels werden erzittern, aber der ganze Himmel und Erde werden erzittern, wenn er wiederkommt. Die Berge werden fliehen, die Meere vergehen, und der Schrei wird sein: Verberge uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Throne sitzt. Es wird eine schreckliche Zeit sein. Ich sage dir, Sünderfreund, prüfe dich. Das stimmt. Nun, Jesaja sagte: Wehe mir, denn ich bin ein Mensch unreiner Lippen und ich wohne unter einem unreinen Volk. Ich und diese Menschen haben unreine Lippen. Denk daran, wenn solche heiligen Männer sich selber als Sünder erkennen in der Gegenwart Gottes, was werden die Sünder und Gottlosen an jenem Tage tun? Was werden die Menschen tun, die in den Versammlungen sitzen? Was werden die Menschen tun, die die Kraft Gottes gesehen haben, die den Countdown des Wortes gehört haben, die sahen, wie Gott sich selber kundtut und ohne Schatten eines Zweifels jede Schriftstelle ist erfüllt, und sie wollen immer noch versuchen, zum Himmel zu kommen, ohne wiedergeboren zu sein und den Heiligen Geist empfangen zu haben? Die Bibel sagt: Wenn der Gerechte kaum gerettet wird, wo wird der Sünder und Gottlose erscheinen? Was für eine Art von Ort werden wir stehen? An welchem Ort stehen wir, wenn wir Gott sehen, wie er sich selbst vor uns kundtut, die Herrlichkeit Gottes sehen, dasselbe wie diese Männer taten? Und diese Art der Männer schrien: Propheten, die weisen, auf denen das Wort Gottes gegründet ist. Wenn sie schrien und auf ihren Füße fielen oder auf Knie fielen und schrien: Ich bin ein Mann von unheiligen Lippen, Unreinheit, was wird es dann mit den Menschen sein, die ihre Sünden nicht bekennen wollen? Was wird es mit den Teenagern sein, die ihre Sünden nicht bekennen wollen? Was wird es mit den Menschen sein, die so hartherzig sind und denken, er weiß mehr über Gott, über die Schöpfung Gottes als Gott selber? Was wird mit den Menschen geschehen, die ihr ganzes Leben damit verbracht haben, um zu beweisen, dass die Bibel verkehrt ist? Wo wird dieser Kerl erscheinen? Denk daran. Dies ist das Evangelium. Dies ist Evangeliumszeit. Dies ist die Zeit, die Menschen zu erschüttern. Dies ist die Zeit, von der Gott sagte, da kommt eine Zeit. Und er hat den Berg Sinai einmal erschüttert, aber dort wird wiederum eine Erschütterung kommen. Und diesmal würde er nicht den Berg Sinai erschüttern, aber er würde alles erschüttern, was bewegt werden könnte. Aber habt ihr bemerkt, dass den Rest der Schrift: Aber wir empfangen ein Königreich, das nicht bewegt werden kann. Halleluja! Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden. Der Himmel wird erschüttert werden, die Erde wird erschüttert werden. Himmel und Erde werden vergehen, aber das Wort wird niemals vergehen. Denn auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle werden es nicht überwinden. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert werden, aber wir empfangen ein Königreich, welches das Wort Gottes selber ist, und Gott ist sein Wort. Er erschüttert sich nicht selbst. Amen. Aber wir empfangen ein Königreich, das nicht bewegt werden kann. Es ist nicht erschütterbar, sagt Paulus, der hebräische Schreiber. Solch eine Person und solch ein Mensch, solch eine Zeit, oh, wie sie fühlten. Wir haben auch uns selber, wir sahen die Herrlichkeit Gottes, wie diese Männer es taten, sicherlich. Wir sahen es, wir sahen die Herrlichkeit Gottes, wie Abraham sie sah. Wir sahen die Herrlichkeit Gottes, wie Moses sie sah. Dieselbe Feuersäule, dieselbe Kraft Gottes, derselbe Christus, der sich selbst offenbarte und sich selbst erwies und erhält sein Wort in diesen letzten Tagen. Wie können wir damit durchkommen und wandeln und es so leicht betrachten? Wie können wir herumziehen und an Satzungen und Konfessionen festhalten, anstelle das Wort Gottes anzunehmen? Was wird mit uns sein an jenem Tag? Wie wird es mit uns geschehen, wenn wir die Herrlichkeit Gottes gesehen haben? Manche Menschen stehen in der Ferne, lachen es aus. Manche werden es auslachen. Manche werden es Fanatismus nennen, manche Telepathie. Manche werden es Beelzebub nennen, manche werden es eine andere Sache nennen. Das alte Sprichwort sagt, dass die Narrennägel mit beschlagenen Schuhen dort herumgehen, wo Engel Angst haben, hinzutreten. Das stimmt. Der Narr sagt in seinem Herzen, da ist kein Gott, wenn er doch Gott so vollkommen kundgetan sieht in seinem eigenen Wort, nicht durch eine Satzung, sondern durch sein Wort. Und dann gehen sie direkt daran vorbei und lachen darüber, ist ein Narr. Denn Gott ist in dem Wort und Gott hat sich selbst so klar kundgetan. Er ist ein Narr, die Bibel sagt es so. Wie wird es mit ihm sein? Wo muss er, wenn er steht an jenem Ort? Es wird schrecklich sein für diesen Menschen an jenem Tag, den Gottlosen. Aber die Sünder, die Buße getan haben, haben keine Angst. Oh nein, ein Sünder, der Buße tut, er weiß, dass dort ein blutiges Opfer wartet und steht an seiner Stelle. Das, oh, was für einen Trost gibt mir dieses. Ich sah die Herrlichkeit Gottes, ich habe seine Kraft gefühlt, ich kenne die Berührung seiner Hand, ich kenne die Berührung seiner Züchtigung, ich weiß, dass er Gott ist, ich weiß, dass ich erledigt bin, aber da ist einer, der steht dort für mich ein. Amen. Da ist einer, der steht für mich dort und sagt, Vater, lege alle seine Sündhaftigkeit auf mich, denn er ist für mich auf der Erde eingetreten. Halleluja. Und dann gehe ich mutig zum Throne Gottes und habe Gnade in meinem Herzen, denn ich weiß, es ist nicht durch gute Werke, aber durch seine Gnade bin ich gerettet. Nicht, was ich tun kann, wem ich beitreten kann, was ich sagen kann, aber seine Gnade hat mich gerettet. Kein Wunder, dass der Dichter dieses erfasst hat und er schrie, erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die mich gerettet hat. Einst war ich verloren, jetzt bin ich gefunden, blind, jetzt sehe ich. Wie kann ich je zum Himmel gehen? Wie könnt ihr zum Himmel gehen? Wir können es nicht tun, da gibt es keinen Weg für uns. Aber einer hat den Weg für uns bereitet und er ist der Weg. Wie kommen wir zu ihm? Durch einen Geist, seinen Geist sind wir getauft in einen Leib, welcher auferweckt wird und in den Weltraum hinausgenommen wird. Wir sind wie die Astronauten. Wir gehen von der Erde heraus wie die Astronauten in diesen letzten Tagen in das Angesicht Gottes. Amen. Sicherlich. Sünder, die Buße getan haben, brauchen sich keine Sorgen zu machen. Jemand hat ihren Platz eingenommen. Oh, nachdem wir in seine Gegenwart gekommen sind und wir wissen, dass wir in seiner Gegenwart waren, wir sahen ihn Dinge tun, die er tat, als auf Erden war. Wie viele wissen, nun, wie könnt ihr den Weinstock erkennen, den ihr ansieht, an der Frucht, die er trägt? Wie könnt ihr die Gemeinde erkennen, zu der ihr geht, an der Frucht, die sie trägt? Jesus sagte, der an mich glaubt, die Werke, die ich tue, soll auch er tun. Diese Zeichen sollen denen folgen, die da glauben. Nun, wir haben gesehen, er hat uns nicht dafür bestimmt, Konfessionen zu gründen. Er hat uns nicht beauftragt, hinzugehen und Glaubenssatzungen aufzustellen. Aber er hat uns gegen dieses gewarnt. Nun, wem er etwas hinzufügt oder hinwegnimmt, dasselbe wird von ihm genommen werden. Ihr Teil aus dem Buch des Lebens heraus, seht ihr? Wir sind nicht bestimmt, etwas anderes zu tun, außer am Wort festzuhalten. Und wenn ein Mann von Gott gesandt ist, der wird am Wort festhalten, denn Gott kann nur an seinem Wort festhalten. Seht ihr? Seht, er muss an seinem Worte festhalten. Dann, wenn wir in seine Gegenwart kommen, wenn ein Mensch einmal in die Gegenwart Gottes kommt, ist er für immer verwandelt. Wenn es eine Veränderung in ihm gibt, nun, da können Menschen in die Gegenwart Gottes kommen und diesem keine Aufmerksamkeit schenken. Er war nicht zum Leben bestimmt, aber wenn er vorherbestimmt war von Gott, sobald, wenn die erste Bewegung ihn trifft, dann weiß er es, das Feuer ergreift ihn. Schaut, diese kleine Prostituierte dort an jenem Tag in Samarien, diese Frau, sie war in einem geistig und physisch in einem schlechten Zustand, wir wissen das. Aber sobald sie sah, wie das Zeichen des Messias getan wurde, sie sagte, der Messias kommt, um dieses zu tun. Du musst sein Prophet sein. Er sagte, ich bin der Messias, von dem geschrieben ist. Sie hat es erkannt. Sie hat ihm keine weitere Frage mehr gestellt. Sie lief schnell mit der Verantwortung zu wissen, das, was sie gefunden hatte, und kam in die Gegenwart Gottes. Und sie war verantwortlich, jemand anderem darüber zu sagen. Amen. Halleluja. Richtig. Und jeder Mensch, der in die Gegenwart Gottes kommt, ist vor Gott verantwortlich. Und von diesem Moment an kann er jemand anders sagen, schaut euch Abraham an, schaut euch Mose an, schaut auf Petrus, schaut auf Paulus. In dem Moment, wo sie in die Gegenwart Gottes kamen, erkannten sie sich als Sünder und haben ihr Zeugnis mit ihrem Leben besiegelt. Schaut die kleine Dame, sie konnte nicht länger bleiben. Sie ging in die Stadt und sagte, komm, seht den Mann, der mir alles Dinge gesagt hat, die ich getan habe. Ist dieses nicht der Messias? Sie konnten es nicht verleugnen, weil es schriftgemäß war, sicherlich. Nun, sie mussten es tun, ein Mensch. Wir haben eine Verantwortung, anderen zu sagen, so wie Moses es tat, wie Petrus es tat und Paulus es tat. Nach diesen Dingen, die ihr gesehen habt, in seine Gegenwart kommt, dann seid ihr verantwortlich, dass die Botschaft zu jemand anderem kommt. Ihr könnt einfach nicht stille damit sitzen. Ihr müsst jemand anderem darüber sagen. Ich erinnere mich an eine alte Schwester, die er war, die Mutter von Bruder Graham Snelling. Sie saß hier in der Gemeinde und sie würde singen, ich bin gerade hinübergekehrt oder gekommen, ich laufe, ich bin gerade hinübergekommen und ich kann mich nicht hinsetzen. Sie hatte einfach etwas gefunden. Ich ging zu einer kleinen farbigen Gemeinde hier in Louisville. Und alle von ihnen standen und sangen, ich ging den Hochweg des Königs hinauf, habe ihn gefunden und nahm den Hochweg. Etwas damit, wenn ihr Christus findet, dann könnt ihr nicht länger Ruhe halten. Den Rest eures Lebens seid ihr eine veränderte Person. Denn wenn Leben und Leben zusammenkommen, oder wenn Leben und Licht zusammenkommen, macht es ein helles Licht. Das ist wahrhaftig so. Wenn die Glühbirne mit dem Draht verbunden wird, wenn es eine richtige Birne ist, dann muss es Licht haben. Denn wenn der Strom und die Birne zusammenkommen, gibt es nichts anderes, als das Licht zu verbreiten. So muss es sein. Und wenn ein Mann oder eine Frau, die vorherbestimmt sind zum ewigen Leben, und wenn sie sehen, dass der Strom Gottes die Birne ergreift, wird es Licht werfen, wo immer es kann. Vielleicht hast du nicht mehr als 10 Watt, aber du wirst das Licht verteilen, was du hast. Und wenn du nicht 500 Watt hast, dann verteile 10 Watt. Gib dein Licht. Lass dein Licht vor den Menschen leuchten, damit sie deine guten Werke sehen und den Vater ehren, der im Himmel ist. Jawohl, wenn ein Mensch in Kontakt mit Gott kommt, dann erkennt er sich, dass er nicht gut ist. Wie kann ein Mensch herumlaufen und sich rühmen, wie groß er ist und all dessen, was er getan hat, wo er doch nichts ist? Er ist nichts von Anfang an. Eines Tages in Memphis, Tennessee, ich denke, es war in Memphis, an einem dieser Orte, ich war mit Bruder Davis und wir hatten eine Erweckung, vielleicht war es in Memphis, und wir gingen in ein Kolosseum und dort drin, nicht ein Kolosseum, eine Art Kunstgalerie, und sie hatten große Statuen von verschiedenen Teilen der Erde, von verschiedenen Herkules und so weiter, wie die großen Künstler ihn gemalt hatten. Dann hatten sie eine Analyse eines Mannes, der 150 Pfund wog. Wisst ihr, wie viel er wert war? Er war 48 Cent wert. Das ist alles. 48 Cent sind all die Chemikalien, die ihr aus ihm herausholen könnt. Ja, er hat nur so viel Waschmittel da drin, um das Nest einer Henne damit zu besprühen. Und er hat gerade genug, ein bisschen Calcium, ein bisschen Potassium, und es würde sich alles für 48 Cent verkaufen lassen. Aber wir sorgen so für diese 48 Cent und machen damit rum. Da standen zwei Jungen und einer sagte zum anderen, oh Jim, wir sind wirklich nicht viel wert, nicht wahr? Er sagte, nein, John. Ich sagte, einen Moment, Jungs, ihr habt eine Seele da drin, die ist 10.000 Welten wert und die kann erlöst werden durch die Kraft Gottes, wenn ihr es nur hineinlässt. Der Mensch, wenn er diese Dinge sieht, er ist verantwortlich, anderen zu sagen. Ich saß, als ich ein Junge war, und ich habe mein ganzes Leben damit verbracht. Und es tut mir leid, dass ich nur ein Leben habe. Ich wünschte, ich hätte 10.000, wenn ich eine Ewigkeit hätte. Ich möchte immer noch sie verbringen, indem ich Menschen sage, denn es ist die größte Sache, die ich je gefunden habe. Wenn ihr lest in Ezekiel 33 Kapitel Ezekiel, da war ein Wächter, saß auf einem Turm und dieser Wächter war verantwortlich für die gesamte Stadt. Amen. Nun, wacht auf eurem geistlichen Gewissen für einen Moment, während wir zu dieser Schriftstelle gehen. Der Wächter muss ein ausgebildeter Mann sein. Er musste wissen, was er tat von jeder Entfernung. Und sobald sich jemand erhob, der Feind, dann musste er dieses entdecken. Er konnte sagen, wie sie marschieren, kannte ihre Farbe, er kannte ihre Abzeichen und ihren Titel. So weit, wie das menschliche Auge sehen konnte, konnte er sehen. Aber er war höher als der Rest von ihnen. Er war so ausgebildet, den Feind zu erkennen. Und Gott hat die ganze Stadt vor seiner Hand verlangt. Wächter, wie spät ist die Nacht? Halleluja, das ist der Weg, wie Gottes Soldaten heute sind. Sie sind trainiert im Wort. Und wenn irgendetwas hervorkommt, das ein wenig poliert ist, das etwas anderes hat, was nicht schriftgemäß ist, dann warnen sie ihre Versammlungen. Alles, das nicht in der Bibel ist, alles, das nicht wie Gott ist, so wie irgendwelche Suppenabende zu haben, Tanztänze und alles andere, um den Pastor zu bezahlen. Diese Dinge sind verkehrt. Bunkospiele, Kartenspiele in den Gemeinden sind verkehrt. Und der wahre Wächter auf der Mauer, der einst in der Gegenwart Gottes war, if er nicht auf der Mauer ist, wenn er nur auf der Mauer sein sollte, dann mag die Mauer nicht höher sein als der Rest der Versammlung. Aber wenn er ein richtiger Wächter ist, Gott hebt ihn hoch in die Atmosphäre, wo der Rest niemals hingelangt. Aber er wacht über die Herde und Gott verlangt es von ihm. Der Mann Gottes, der in der Gegenwart Gottes steht und der Gott kennt und weiß, dass er Gott ist und weiß, dass Gott sein Wort hält. Und er wacht, dass Gott sich selbst hervorbringt und tut seine Pflicht, hält sein Wort. Egal wie viele Organisationen oder Konfessionen versuchen, es herabzureißen. Er kennt die Abzeichen und die Position des Feindes. Amen. Er weiß, was er der Gemeinde sagen soll. Ein wahrer Wächter. Wenn wir bekannt haben, dass wir in seiner Gegenwart gewesen sind, und wir unsere Sünden bekannt haben und sie aus dem Buch des Gedenkens ausgelöscht sind, seines Gedenkens ausgelöscht. Niemand außer Gott kann das tun. Du kannst irgendetwas mir tun, ich vergebe dir, aber ich werde mich daran erinnern. Aber wenn ich dir was tue, vergibst du mir, aber du denkst daran. Aber Gott kann vergeben und es vergessen. Denk darüber nach, er erinnert sich dessen noch nicht einmal. Amen. Oh, dadurch fühle ich gut, wenn dessen nicht mehr gedacht wird. Niemand kann das tun außer Gott. Und niemand außer Gott kann das tun. Er sagte, er würde es heraustun aus dem Buch seiner Erinnerung. Ich kann es nicht tun, du kannst es nicht tun, denn wir haben nur diese kleinen endlichen Sinne, aber er ist ein unendlicher Gott. Er kann absolut vergessen, dass es jemals getan wurde. Amen. Eine junge Dame kam von einer Gemeinde aus dem Land und ihr Vater war ein altertümlicher, preisender Prediger oder ein Mitglied einer Gemeinde. Und sie zog in die Stadt und sie hat sich mit den Frauen dort vermischt und so, wie sie handelten und ihre Moden. Und eines Tages, sie schämte sich ihres Papas und Mamas, dass sie kommen oder ihr Vater, denn die Mutter war tot. Der alte Mann, das Einzige, was er tat, stand morgens auf, aß sein Frühstück, nahm die Bibel, las es und weinte und betete und pries den ganzen Tag lang und lief vor und zurück dort im Zimmer. Und sie schämte sich dessen ein wenig. Und dann die ganze Nacht hindurch, wenn er die Bibel greifen konnte, fing an zu lesen. Er stand auf dem Bett aus und schrie, preis sei Gott, Halleluja, o Ehre sei Gott. Er stampfte mit dem Fuß auf und schrie die halbe Nacht. Eines Tages wollte sie ihre Gemeindemitglieder bei sich unterhalten, ein kleines Tee trinken, wie sie es immer haben, wisst ihr. Sie wusste nicht, was sie mit ihrem Vater tun sollte, aber es war doch immer noch ihr Vater. Sie entschied sich, ihn auf den Speicher hochzubringen und sagte, Papa, du möchtest doch nicht dabei sein, wo diese Frauen sind, nicht wahr? Und er sagt, nein, das glaube ich nicht, dass ich das will. Sie sagte, gut, in Ordnung, wir werden die Frauen der Gemeinde hier heute haben. Wir haben eine kleine Versammlung, eine kleine Gebetsversammlung. Ich sagte ihr, Papa, warum gehst du nicht auf den Speicher? Ich sagte, ich glaube, das mache ich. Sie sagte, lies dieses schöne Buch. Und sie gab ihm ein Geografiebuch, nahm ihm die Bibel weg, damit er Ruhe hält. Sie wusste, wenn er die Bibel liest, dann würde er dort oben sehr viel Krach machen. Und er geht dort oben, ist da drüber, wo sie ihre Party haben. Sie gab ihm ein Geografiebuch, sagte, das ist schön, das sollst du lesen, Papa, denn es sagt dir die gesamte Wahrheit über die Welt. Er sagt, da freue ich mich drüber, das zu lesen. Sie sagte, geh dort hoch und bleib richtig still, bis die Frauen gehen, dann kommst du wieder runter und tu dann, was du willst. Er war einverstanden. Er geht nach oben und sitzt dort. Und sie haben alle ihr Tee trinken, wisst ihr, und sprechen über die und die und den und den und wie die Dinge gehen und haben alle eine gute Zeit. Und plötzlich etwas löst sich oben. Und sie fangen an zu schreien und springen und der Putz fällt von der Decke. Der alte Mann läuft hoch und runter im Speicher, so schnell er kann, springt hoch und runter und schreit, preis sei Gott, preis sei Gott. Und die Frauen wussten nicht, was da oben geschehen ist, was sie da oben hatten. Und er kommt schnell die Treppe runtergelaufen, so schnell, wenn er kann, kommt. Sie sagte, Papa, ich habe dir doch die Geografiebuch zum Lesen gegeben. Er sagte, jawohl, das weiß ich. Aber er sagte, weißt du was, ich las in diesem Buch, wo es Plätze im Meer gibt, da haben die keinen Boden drin. Und ich las gestern in der Bibel, er hat meine Sünde in das Meer des Vergessens gelegt. Preis sei Gott. Gott, sie fallen immer noch, es gibt kein Ende davon, sie fallen einfach immer weiter, das stimmt. Die gehen einfach weiter, das stimmt, und deshalb pries er darüber. Oh, das stimmt. Gott legt unsere Sünden in das Meer des Vergessens und er streicht sie aus, so als ob sie niemals geschehen werden. Oh mein. Und dann stehen wir durch die Gnade Gottes, durch Jesus Christus, unseren Herrn, rein und heilig, so heilig wie er war. Denn er sieht nicht mich, wie ich hierher gekommen bin. Er sieht seinen eigenen Sohn.
He doesn't see me when I come up there. He sees his own son.
Er sieht seinen eigenen Sohn. Das ist die einzige Weise, wie er sehen kann. Er kann mich nicht sehen, denn ich bin in seinem Sohn. Jawohl, Herr. Und er sieht nur seinen Sohn. Ist das nicht wunderbar? Wir brauchen nicht mehr über unsere Sünden denken. Es ist alles vergangen, alles unter dem Blut. Jawohl. Du brauchst dir keine Sorgen mehr darüber zu machen. Alles ist aus Gottes Gedächtnis weg. Er erinnert sich dessen nicht mehr. Jesaja, der mächtige Prophet, als er seine Sünden bekannte, er sagte, wehe mir, denn ich bin ein Mann von unreinen Lippen, ein Prophet. Ich bin ein Mann unreiner Lippen und meine Versammlung ist unrein. Seht ihr, die Menschen, zu denen ich predige, sind unrein. Ich bin unrein, wehe mir. Aber hier kommt eine Gruppe von Engeln von der Herrlichkeit Gottes herab und sie haben die Wolken zurückgefächert und ich schaue dorthin und sehe, wie seine Gemeinschaft den ganzen Himmel füllt. Ich beobachtete diese Engel, die niemals wussten, was Sünde war. Sie wussten nicht, was Sünde ist, denn sie sind in der Gegenwart Gottes und sie haben zwei Schwingen über ihren Gesichtern. Zwei Schwingen über den Füßen und mit zwei Schwingen fliegen sie und sie schreien Tag und Nacht, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Wow, dann fühlst du anheilig, nicht wahr? Nun, was tat er? Er sagte, wehe mir. Und als er seine Sünden bekannte und sagte, wehe mir, der Engel ging hinüber, nahm die Zange und hob eine feurige Kohle, welches den Heiligen Geist und Feuer repräsentiert, kam herüber, legte es auf die Lippen des Propheten und sagte, ich habe dich gereinigt. Dann haben die Schwingen so ihren Weg geöffnet und haben den Vorhang der Zeit zurückgezogen und er hörte Gott sagen, wer wird für uns gehen? Und nachdem er herausgefunden hatte, dass dort es einen Weg gab, um die Sünde loszuwerden, Gott wollte jemand, der für ihn geht, und er sagte, hier bin ich, sende mich. Er war in der Gegenwart Gottes gewesen, hatte seine Sünde bekannt, wurde gereinigt von seinen Sünden und war bereit für den Dienst. Amen. So wie der Dichter es sagte, Millionen sind jetzt in Sünde und Schande und sterben. Hört ihren traurigen, bitteren Schrei. Eile, Bruder, eile zu ihrer Rettung. Antworte schnell, Meister, hier bin ich. Wenn ich denke an Afrika, Indien, um die Welt herum, Millionen von Heiden schreien und weinen um Gnade. Aber wer wird gehen? Nicht um ihnen Traktate auszuteilen, aber ihnen Jesus Christus zu bringen. Jemand in seiner Gegenwart wie Mose, der gehen konnte und ihnen wahre Erlösung zeigen. Nicht, dass sie einer Gemeinde beitreten oder eine Hand schütteln oder eine Satzung annehmen, aber er brachte Erlösung für ihre Seelen. Ein guter, gottseliger Mann. Ja, Jesaja bekannte seine Sünden und wurde gereinigt. Und nachdem Jakob die ganze Nacht gerungen hatte und bekannte seine Sünden, erinnert ihr euch daran, wo er war? Er war an einem Ort genannt Pnil. Das Wort Pnil im Hebräischen bedeutet das Angesicht des allmächtigen Gottes. Jakob, dieser kleine Betrüger, er war sein ganzes Leben gelaufen. Sein Name war Jakob, das bedeutet Unterdrücker und heißt Verführer. Und er ist sein ganzes Leben lang vor Gott weggelaufen. Aber er kam einmal in die Gegenwart Gottes, bei Pnil, in das Angesicht Gottes. Und er ergriff Gott und er hat ihn nicht mehr losgelassen. Gott, wir brauchen mehr Jakobs. Er hielt fest im Angesicht Gottes, in der Gegenwart Gottes, und er blieb dort, bis die Sonne aufging. Gott sagte, lass mich gehen, denn die Sonne geht auf. Aber er blieb im Angesicht Gottes bis zum Sonnenaufgang, aber er ging hinweg, gerechtfertigt und gerettet. Die Sonne, oh, was für eine große Sache ist es zu wissen, dass er durchgedrungen hatte. Er hatte Zeichen Gottes gesehen, er hatte Träume über Gott, aber diesmal war er im Angesicht Gottes, in der Gegenwart Gottes. Denkt daran, Freunde, jetzt, während wir uns beeilen, Jakob wurde in der Gegenwart Gottes, wird ein Mensch verändert. Jakob wurde verändert. Nun, jetzt konnte er mit Gott wandeln. Ja, er war ein anderer Mann, als er es war, bevor er dorthin ging. Die Schlacht war jetzt vorbei, jawohl, und er fing an, einen Altar zu bauen. Er war nicht daran gewöhnt, Altäre zu bauen, wisst ihr, aber wenn ihr in die Gegenwart Gottes kommt, dann wollt ihr irgendwo einen Altar bauen. Du möchtest irgendwo finden, wo du beten kannst. Er baut einen Altar, er war gereinigt und Gott hatte gewonnen. Jakob wurde verändert von Jakob, dem Unterdrücker, zu Israel, dem Prinz, und er hatte Kraft bei Gott. Das ist, was mit Jakob passierte. Der Unterdrücker, der Verführer, der Ungerechte, der Unheilige, der Betrüger oder der Verführer, der seinen Bruder verführte, stahl sein Erstgeburtsrecht, so wie es war. Er nahm es von seinem Bruder, nahm einen schmutzigen Weg, wie es tat, so ein Betrüger. Er betrug seinen Schwiegervater, hat diese Stöcke reingetan, damit er gesprenkelte Kälber hat. Als die Kühe dort schwanger wurden, kam er rein und er schaute die Schafe an, würde die sahen diesen besprengten Stock und es gab gesprengte Tiere, es gab Geburtsmarken. Ein Betrüger betrug seinen eigenen Schwiegervater, betrug seine Mutter, seinen Vater, betrug seinen Bruder. Aber einmal, er war ein Betrüger. Er lief, wo immer er hinging, lief immer vor Gott weg. Er lief vor seinem Bruder weg, aber als er in die Gegenwart Gottes kam, erkannte er, dass er ein Sünder war. Was tat er? Was tat er? Er sah seine Gelegenheit, er ist etwas begegnet, worüber er vorher nicht nachgedacht hatte, und er blieb dort, bis alle Sünden vergangen waren. Oh mein Gott, bekam ihn in seine eigene Gegenwart. Gott bereitet einen Weg, um Menschen in seine Gegenwart zu bekommen, und dann können sie ihre Entscheidung treffen. Manche laufen von ihm weg, manche laufen zu ihm hin. Wenn sie vorherbestimmt sind zum Leben, glauben sie es und halten fest. Wenn nicht, wollen sie weglaufen, sagen, da ist nichts dran. Seht ihr, das ist der Mann, der verloren ist. Der Mann, der seine Sünde bekennt, wird Verzeihung haben. Wenn du deine Sünde versteckst, wirst du nicht gelingen. Nein. So, Jakob, er, wisst ihr, am nächsten Tag begegnete er Esau, seinem Bruder. Er brauchte jetzt keine Hilfe mehr von ihm. Er brauchte nicht seine Armeen. Sein Geschäft war, Altäre zu bauen. Er hatte keine Angst mehr vor Esau. Psalm 16,8 sagt, David sagte, ich habe den Herrn vor mich gestellt. Das ist eine gute Sache zu tun. Ich habe, Psalm 16, ich habe den Herrn vor meine Augen gesetzt. Er konnte nicht mehr verwirrt werden. Er wollte bewusst sein von seiner Gegenwart. So David sagte, ich habe den Herrn immer vor mein Angesicht gestellt. Nun, ich, David, habe den Herrn vor mein Angesicht gesetzt, um immer der Gegenwart Gottes bewusst zu sein. Wäre das nicht eine gute Lektion für uns alle heute Abend? Stellt den Herrn vor euer Angesicht, damit ihr bewusst seid seiner Gegenwart. Stelle ihn zuerst, warum? Stelle ihn an erste Stelle vor dich, warum? Dann kannst du nicht mehr sündigen, wenn du erkennst, dass du beständig in der Gegenwart Gottes bist. Wenn du Gott um dich herum erkennst, wenn dann beachtest du, was du sagst. Ein Mann, wenn er denkt, dass Gott hinweggegangen ist, wird er fluchen, wird nach anderen Frauen lüsten. Er wird stehlen, betrügen, lügen. Er wird alles tun, wenn er denkt, dass Gott ihn nicht sieht. aber bringt ihn in die Gegenwart Gottes, dann hört er sofort damit auf, seht ihr? Und David sagte, ich habe den Herrn immer vor mich gestellt. Das ist eine gute Sache. Kein Wunder, Gott sagt, er war ein Mann nach seinem eigenen Herzen. Menschen werden alles tun, wenn sie denken, dass Gott nicht nahe ist. Aber wenn er erkennt, dass Gott nahe ist, habt ihr je einen Sünder beobachtet? Lass eine gottselige Person auf ihn zugehen, dann hört er mit Fluchen auf, wenn er überhaupt etwas Respekt in sich hat. Seht ihr, er wird keine schmutzigen Witze mehr erzählen, die er sonst erzählt hätte. Seht ihr, er wird damit aufhören, denn er weiß, er ist in der Gegenwart Gottes, denn Gott wohnt in dem Tabernakel seines Volkes. Seht ihr, nachdem der David dieses tat, sagte er, mein Herz soll frohlocken. Ich wünschte, ihr könnt lesen, Psalm 16, mein Herz wird frohlocken und mein Fleisch in Hoffnung ruhen. Warum? Mein Herz wird frohlocken, denn ich habe Gott vor mir zu allen Zeiten und mein Fleisch soll in Hoffnung ruhen. Wenn ich sterbe, werde ich wieder erhoben, denn er wird nicht zulassen, dass ein Heiliger die Verwesung sehe, noch wird er seine Seele in der Hölle lassen. Seht ihr? Als David Gott vor sich setzte, er war sich ständig bewusst, dass er in der Gegenwart Gottes war. Sucht zuerst das Königreich Gottes. Nun, hört zu, Gemeinde, ich liebe euch. Ich möchte, dass ihr mir zuhört, wie Bruder McCully gewöhnlich gesagt hat, ich werde jetzt etwas sagen, stellt den Herrn immer vor euch. Tut nichts, das ihr nicht in seiner Gegenwart tun würdet, denn er wacht über euch. Seht ihr, der Herr lagert sich um die, die vor ihm Furcht haben. Er bleibt immer in deiner Nähe und er weiß alles, was du tust und du musst das erkennen. Wenn du anfängst zu lügen, tu es nicht. Denk daran, Gott hört dir zu. Wenn du anfängst, einen kleinen Betrug, tu es nicht. Gott schaut dich an. Wenn du anfängst, seinen Namen vergeblich zu nehmen, tu es nicht. Gott hört dir zu. Wenn du anfängst zu rauchen, er wacht über dich. Seht ihr, wir haben früher ein Lied gesungen. Wir sind alle auf dem Weg zu dem wahren Heimstatt der Seele. Da ist ein Auge, das uns beobachtet. Jeden Schritt, den du nimmst, dieses große Auge ist wach. Da ist ein Auge, das wacht über dich. Du wie David, stelle den Herrn immer vor dein Angesicht. Dann wird dein Herz frohlocken und dein Fleisch in Hoffnung ruhen, denn er hat dieses verheißen. Jawohl, Herr. Er wusste, dass er auferweckt wurde, denn Gott hat es verheißen. In Ordnung. Wenn wir in seine Gegenwart kommen, sind wir verändert und sind nie mehr dieselben. Schau durch die ganzen Zeitalter, jedes Leben der Menschenmänner. Schau Abraham, ihr sagt, oh, die Veränderung des Lebens ist nur für Prediger. Oh nein, die Lebensveränderung ist für jedermann. Abraham war ein Bauer. Als er Gottes Stimme hörte, die zu ihm sprach und sah die Vision, war er von da an ein veränderter Mensch. Er hat sich selbst von seiner Verwandtschaft getrennt, allen seinen Freunden, wanderte als Pilger und Fremder in einem fremden Land den Rest seines Lebens, wohnte in Zelten, denn er hat klar bekannt, dass er die Stadt suchte, dessen Baumeister und Schöpfer Gott war. Er wusste, da war ein Gott und da war eine Stadt irgendwo, dessen Baumeister und Schöpfer Gott war. Das sagt Hebräer 11 uns. Er suchte nach einer Stadt, dessen Baumeister und Schöpfer Gott war. Er war ein veränderter Mann und doch war er nichts als ein einfacher Farmer. Aber er sah eine Vision und kam in die Gegenwart Gottes und er war veränderter Mann von da an. Moses war ein Schafhirte, aber war ein veränderter Mann, als er in die Gegenwart Gottes kam. Er war ein Feigling, er lief vor Pharao weg, aber die ganze Armee war hinter ihm. Aber mit einem Stock in seiner Hand ging er zurück und nahm die ganze Nation ein. Seht ihr, warum? Er kam in die Gegenwart Gottes. Er war ein veränderter Mann, ein Hirte, Petrus, ein Fischer. Er wusste nichts über Gott. Das Einzige, was er vielleicht wusste, war, wie man einen Fisch fängt. Aber als in die Gegenwart Gottes kam, er sah den großen Schöpfer, der Fische schöpfen konnte, als er ihm sagte, wirf das Netz hinein und tue den Zug. Da waren keine Fische da, er zog einfach das Netz hoch. Aber er sagte, gemäß deinem Wort, Herr, ich glaube, dass du der Sohn Gottes bist. Und wenn ich das Netz herunterlasse, du hast mir gesagt, es zu tun, gemäß deines Wortes, denn du und dein Wort ist dasselbe, so werde ich das Netz jetzt herablassen. Und als er anfing zu ziehen, sagte er, weiche von mir, Herr, denn ich bin ein sündiger Mann. Ein Fischer, nachdem Petrus Christus begegnet war, war er niemals mehr derselbe. Und danach war er so treu Gott gegenüber, er gab ihm die Schlüssel des Königreiches, jawohl. Paulus, ein selbstgemachter Pharisäer, ausgebildet, trainiert in der ganzen Religion, die es damals in der Welt gab, einer der höchst bekannten Gelehrten im Land. Aber als er vor die Feuersäule kam, eines Tages, den Gott, den er unwissend verfolgt hatte, er war ein Pharisäer und deshalb glaubte er nicht, dass Gott ein Mensch war. Er wusste, dass Gott die Feuersäule war. Diese führte sein Volk aus Ägypten heraus. Er war mit ihnen immer gewesen, aber als er die Feuersäule sah, fiel er auf sein Angesicht. Er hörte eine Stimme, die sagte, Saul, warum verfolgst du mich? Er sagte, wer bist du, Herr? Er sagte, ich bin Jesus. Er war ein Mann, der sagte, wie wurdest du getauft? Er war in der Gegenwart Gottes gewesen. Er wurde ein verwandelter Mensch von da an, denn er war in der Gegenwart Gottes gewesen. Es verändert einen Menschen. Charles G. Finney, ein Rechtsanwalt, ein großer Rechtsanwalt aus Philadelphia, aber als er in die Gegenwart Gottes kam, hat er sein Studium des Rechts aufgegeben und wurde einer der mächtigsten Prediger, den diese Nation je hatte. Da waren zwei Frauen in seiner Gemeinde, die sagten, Mr. Finney, wir beten, dass du den Heiligen Geist empfangen wirst. Er sagte, ich habe den Heiligen Geist. Er sagte, ich bin ein Prediger. Sie sagten, Mr. Finney, du bist ein großer Mann. Du hast einen großen Griff mit dem Wort, aber du brauchst den Heiligen Geist. Wir beten für dich, liebliche kleine Frauen. Und er ging weiter und weiter. Jeden Tag ging er hinaus hinter sein Büro, wo sein Chef und all die anderen arbeiteten. Er ging aus der Anwaltskanzlei hinaus, um dorthin zu gehen und zu beten. Und eines Tages war er dort und betete, und er hörte, wie ein Zweig brach oder knackte, und er dachte, sein Chef wäre hinterhergekommen, um ihn zu suchen. Und er sprang sehr schnell hinauf. Er war am Sagen, Herr Gott, ich glaube dir. Und er hielt an, als er den Zweig knacken hörte und sagte, stand auf und sagte, schaute sich um zu sehen, wer den Zweig zerbrochen hatte. Und da war es, als er in die Gegenwart Gottes kam. Er erkannte, dass der Zweig zu einem Zweck gebrochen worden ist. Er stand dort. Die Tränen liefen seine Wangen herab. Und er sagte, vielleicht haben die Frauen recht. Ich schäme mich, wenn jemand sieht, wie ich zu meinem Herrn spreche, aber ich denke, es wäre eine Ehre, wenn mich jemand sieht, wenn ich zu meinem Chef spreche. Aber wie viel größer ist mein Herr als mein Chef? Er sagte, Herr, vergebe mir und fülle mich mit dem Heiligen Geist. Und er fing an zu schreien und zu preisen. Er war in der Gegenwart Gottes und er lief schnell in die Stadt, in sein Büro. Und er fing an zu schreien und preisen, so gut er konnte. Und er musste hinter die Tür gehen und er sagte, Herr, ich werde Schande auf dich bringen. Verberge mich hier, bis dieser Anfall vorüber ist. Warum? Er war in die Gegenwart Gottes gekommen. Er war ein veränderter Mann. Die Predigten, die er predigte dieselben Predigten und Samuel kam zum Altar. Seht, er war in der Gegenwart Gottes gewesen. Moody, ein kleiner alter Schuster, kannte kaum das ABC, das stimmt. Seine Grammatik war schlecht. Jemand sagt ihm einmal, deine Grammatik ist so schlecht, Mr. Moody. Er sagt aber, ich gewinne Seelen damit. Eines Tages in der Zeitung Der Herausgeber ging und schrieb die Zeitung. Er wollte sehen, wie dieser Mann so eine große Menge hält unter jeden Zuständen. Ein kleiner alter Mann, Glatzköpfchen und alles. Und er hatte die Barthaare herabhängen und er hatte eine Art von dickem Bauch. Er war ein schrecklicher Mann anzusehen und die Zeitung gab in ihm richtig eine Beschreibung. Sie sagten, ich weiß nicht, warum jemand in der Welt Dwight Moody sehen wollte. Er ist hässlich, seine Stimme ist quietschend, er hat den Bart bis zur Hüfte hängen, er ist so glatzköpfig wie ein Kürbis und er sagte, wie wollte jemand in der ganzen Welt hingehen, um Dwight Moody zu sehen oder irgendwas in ihm sehen. Und Moody's Manager sah dieses. Er sagte, Mr. Moody, ich lese dir das vor, denn er konnte es selber nicht lesen. Er sagte, ich werde dir den Artikel vorlesen. Er schrieb es. Und Moody zuckte nur mit den Schultern und sagte natürlich nicht, sie kommen, um Christus zu sehen. Das war alles. Warum? Er war in der Gegenwart Gottes gewesen. Und anstelle, dass er Sohlen auf den Schuhen anbringt, die die Menschen wieder abtragen könnten, hat er Seelen mit dem Evangelium vorbereitet. Warum? Er war in der Gegenwart Gottes. Richtig, eine kleine Frau kam einmal in die Gegenwart Gottes, so schuldig, wie sie sein konnte. In einem Augenblick erkannte sie, dass sie in der Gegenwart Gottes war. Jede Sünde wurde vergeben und sie wurde so rein und weiß wie eine Lilie. Oh mein, wie viele könnte ich hier rufen? Die Zeit würde es nicht zulassen, aber ich möchte ein bisschen über mich selber sprechen. Was könnte niedriger sein als ich? Wo war ich? Ich kam aus einer Familie von Trinkern, kam aus einer Familie von Mördern, kam aus einer Familie von Schwarzbrennern. Und ihr wisst das, jeder von euch war, weiß das. Ihr wisst, was für einen Ruf wir hier hatten. Menschen sprachen zu uns nicht auf der Straße. Und ich ging in die Stadt, um mit jemandem zu sprechen, aber niemand würde mit mir sprechen, es sei denn, dass kein anderer da war. Dann würden sie mit mir sprechen und wenn jemand anders dazu kam, gingen sie von mir weg. Und ich sagte, stand dort und weinte und sagte, das ist nicht so, das kann doch nicht so sein, dies ist verkehrt. Aber eines Tages kam ich in die Gegenwart Gottes. Er hat mich verändert und mich zu einer anderen Art von Sohn gemacht. Seine Gnade brachte mich in seine Gegenwart. Ich möchte sie niemals mehr verlassen. Ich bin hier jetzt über 30 Jahre gewesen. Ich möchte es nicht verlassen. Ich habe die Versicherung, dass ich immer da sein werde. Selbst der Tod wird mich nicht von seiner Gegenwart scheiden. Ich werde für immer mit ihm sein. Als ich sah, wie seine Gegenwart das erste Mal kam, ich schrie wie Jesaja, wehe mir. Und er hat mich mit seiner Gnade berührt. Ich war eine veränderte Person. Der kleine Widerspenstige, der ich dort gewesen war, und tat alles. Ich wurde verändert. Und seitdem bin ich sein Kind. Seitdem habe ich mein Verlangen, mein ganzes Leben für seinen Dienst zu geben. Ich wünschte nur, ich hätte noch 10.000 Leben mehr, die ich ihm geben könnte. Denn dieses eine hier ist schon fast ausgelaugt. 53 Jahre sind vorbei, 33 von denen oder 32 waren im Evangelium. Ich wünschte, ich hätte noch 1.000, die ich geben könnte. Warum? Als ich einmal in seine Gegenwart kam und erkannte, da war jemand, der liebte den, der nicht liebenswert war. Da war jemand, der liebte mich, als kein anderer es tat. Und da war jemand, der sorgte für mich, weil sich niemand anders sorgte. Ich habe meine Arme um sein Kreuz gelegt. Ich habe es mir selbst umarmt. Und ich und er wurden eins dann. Und von dieser Zeit an habe ich ihn geliebt. Er hat meine Brust und mein Herz mit seinem Blut befleckt. Und sein Blut, durch den er mich berührt hat und meine Sünden vergeben hat. Und ich bin froh, heute Abend einer von seinen zu sein. Ich habe kein Verlangen, diesen himmlischen Ort zu verlassen, obwohl der Versucher mich versucht zu überzeugen und hat es versucht. aber ich bin sicher in Gottes Hütte und bin dankbar, glücklich in seiner Liebe und Gnade, und ich lebe auf der Halleluja-Seite. Oh, das macht mein Herz frohlocken. Ich empfehle ihm jeder müden Person. Ich empfehle ihm jeden, der keine Hoffnung hat. Ihr, die ihr nie in seiner Gegenwart seid, das Einzige, was ihr tun müsst, ist eure Sünde bekennen und erkennen, dass ihr verkehrt seid. Und Gott hat diesen Engel bestimmt heute Abend genannt, der Heilige Geist, der all deine Sünden hinwegnimmt. Und dann wirst du rufen, Herr, hier bin ich, sende mich. Dann hebst du deine Hand und singst, ich will ihn preisen, ich will ihn preisen. Preisen das Lamm für Sünder geschlagen. Gebt ihm Ehre, all ihr Menschen, denn sein Blut hat jeden Sünde hinweggewaschen. Ich liebe ihn, liebte ihn nicht auch, lebend in seiner Gegenwart. Ich kam zum Podium hier heute Morgen und ich fühlte mich so schlecht und war so krank. Ich war dort unten in Kentucky in der letzten Woche mit einigen persönlichen Freunden, die vielleicht hier sitzen. Und wenn ich dort so zu lange bleiben würde, würden sie mich umbringen. Natürlich würden sie das tun mit ihrer Freundlichkeit. Es sind einige der besten Köche, die ich je im Leben kennengelernt habe. Und wenn ich dann dahin gelange, dass meine Kapazität bereits überladen ist, dann sagen sie, Bruder Branham, möchtest du nicht hiervon noch was haben? Oh, es ist einfach so gut und ich versuche es dann einfach hinunterzustoßen. Und ich wurde so voll, ich konnte mich noch nicht mal bewegen, ich konnte nicht schlafen. Ich stand auf und lief herum. Und ich fühlte nicht sehr gut, als ich hier heute Morgen hinkam. Aber als ich in seine Gegenwart kam, dann war es erledigt. Dann war es erledigt und alles andere verschwand. Das stimmt. Oh, in seiner Gegenwart zu leben. Ich will ihn preisen. Ich will ihn preisen. Preisen das Lamm für Sünder geschlagen. Gebt ihm Ehre, all ihr Menschen. Denn sein Blut hat jeden Flecken abgewaschen. Lasst uns jetzt unser Häupter beugen. Denn er tat so viel für mich. Er vergab meine Übertretungen und sein Blut wusch ab meine Sünde. Ich will ihn preisen. Ich will ihn preisen. Preisen das Lamm für Sünder geschlagen. Gebt ihm Ehre, all ihr Menschen. Denn sein Blut wusch hinweg jeden Flecken. Nun, wenn ihr hier heute Abend seid und ich weiß, seine Gegenwart ist hier. Ich stand dort drinnen mit einem kleinen Mädchen der Gemeinde Gottes und der Heilige Geist bewegte sich auf mich, während ich für das kleine Mädchen betete. Die Eltern kamen dort von der Anderson Church of God, von dem Zeltlager, und der Aufseher dort kannte das Kind. Die Ärzte sagten, es muss sofort sterben mit Leukämie. Das kleine, süße Mädchen war in ihren letzten Zügen. Sie kam hierher und streckte mir ihre kleine Hand entgegen. Sie war geschwollen von Nadeln, Stichen und war blau. Ich schaute sie an, ich sah eine Vision. Die Eltern hatten gerade dort ein Buch gelesen. Sie wussten nichts darüber. Aber dort, der Hauptaufseher dort in dem Lager, sagte ihnen, sie sollten das Kind hierher bringen. Und sie wollten kommen, wenn wir einen Heilungsgottesdienst haben. Aber ich sagte, bringt das Kind jetzt. Ich fühlte geleitet. Und als ich dort stand, kam der Heilige Geist, ging zurück und brachte die Geschichte des Kindes hervor. Und ich sagte alles, was darüber geschehen ist und wie es geschehen war und was sie getan hatten. Er sagte von dem Mädchen seinem Wunsch, dass sie ein Pianospieler sein wollte. Und die Mutter hat fast geschrien und der Vater sagte, das ist die Wahrheit Gottes. Sie sitzen jetzt irgendwo im Auto, hören zu. Konnten nicht mehr hineinkommen. Sie sitzen und hören jetzt zu. Und da war ein großer Schleier des Schattens, der über dem Kind hing. Und ich sagte, Satan, du bist besiegt. Gott hat kein Ansehen der Person. Und durch die Kraft deiner Auferstehung als dein Diener treibe ich den Teufel aus dem Kind aus und ein helles Licht leuchtete über ihr und es war vorbei. Amen. Was ist es? Sicherlich, er ist würdig alles Preises. Er kennt alle Dinge. Er kennt dein Herz. Er weiß, was du denkst. Er tut es auch, wenn da eine kleine Sünde noch angehängt heute Abend. Du möchtest nicht in die Gegenwart Gottes gehen damit. Möchtest du noch einmal die Hand heben und sagen, Bruder Branham, bete für mich. Ich möchte an jenem Tag in seiner Gegenwart schuldlos dastehen. Gott segne dich. Viele Hände, Gott sieht es in seiner Gegenwart. Nun, ich sage euch, was ihr tun sollt, hört genau zu.
Do like David did. Put the Lord.
Tut wie David tat, stellt den Herrn vor euch jetzt. Stelle den Herrn zwischen dich und die Sünde, was immer die kleine bestrickende Sünde ist, vielleicht Lügen, Stehlen, böse Gedanken, vielleicht Wut, vielleicht Trinken, Rauchen, vielleicht Spielen, ich weiß nicht, was es ist, ich weiß nicht, vielleicht Begierde, was immer es sein mag, ich weiß es nicht, was immer es ist, stelle den Herrn vor dich. Und dann wird dein Herz frohlocken und dein Fleisch soll ruhen in Hoffnung, denn du weißt, dass Christus verheißen hat, er wird wieder auferstehen in den letzten Tagen. Wenn er hervorkommt, kommen wir in seiner Ähnlichkeit. Wollt ihr es jetzt tun, während wir beten? Unser himmlischer Vater, eine kleine zerstückelte Botschaft durch von einem müden, ausgelaugten Diener. Denke nur über das Thema vom Verweilen in der Gegenwart Gottes. Und wir sehen heute Abend die Auswirkung, die es hatte für heilige Männer, wie sie in deine Gegenwart kamen, welche Auswirkung es auf sie hatte. Weise, große, mächtige Propheten von Gott vorherbestimmt, gesandt, das Evangelium zu predigen. Und doch, als sie ihm Angesicht von Angesicht zu begegneten, dann fielen sie auf den Boden wie tote Menschen. Was werden wir tun an jenem Tag, Herr? Wir haben darüber nachgedacht, wir denken darüber. 40 oder 50 Hände haben darüber nachgedacht, Herr, denn sie haben die Hände erhoben oder die Herzen unter den Händen haben darüber nachgedacht, ihm zu begegnen, als wir gesprochen haben. Was würden sie tun, wenn sie ihm begegnen müssen? Meine Hand ist auch erhoben, Herr, was werde ich tun? Nun, Vater, ich habe so viele Dinge, die ich verkehrt habe. Ich habe meine Sünde heute Morgen vor der Gemeinde bekannt. Und so wie ich bekannt auf der Spitze des Berges, vor ein paar Morgenden, als es blies und schneite und wir waren und dort oben auf der Spitze des Berges, wie ich zu dir schrie und bat dich, mir meine Dummheit zu vergeben und wie ich träumte, vor meine Brüder zu kommen und einige von ihnen betrachten mich als deinen Prophetendiener. Herr, wie ich es hasse, vor sie zu kommen, von einer dummen Sache, die ich getan hatte, so etwas zu tun. Aber es ist von meiner Seele, wo ich meine Sünde bekannt hatte. Um ehrlich zu sein und richtig vor den Menschen, habe ich sie bekannt. Ich bin verkehrt, ich bin völlig verkehrt. Ich bitte um Vergebung. Und dann, Vater, wenn ich nachlässig gewesen bin, dir zu dienen viele Male, hätte ich vielleicht länger aushalten können, als es nicht tat. Vater, ich bekenne meine Sünden. Ich möchte, dass der Engel Gottes mich reinigt. Durch das Blut Jesu, andere Hände wurden erhoben. Manche haben vielleicht noch nie für Vergebung vorher gebeten, aber ich bin sicher an einer Sache, wenn wir unsere Sünden bekennen, wird Gott sie ausstreichen und sie in das Meer des Vergessens legen und ihrer wird nicht mehr gedacht werden. Und Vater, ich bekenne meinem, dass ich mich schlecht benommen habe vor den Menschen. Ich habe mich nicht wie ein Diener Christi benommen. Ich hatte Angst, dass der Mann böse mit mir sein wird und ich wollte sein Gefühl nicht verletzen. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, was ich dir damit tat. Und jetzt bete ich, dass du mir vergeben wirst. Und nun, Vater, ich weiß, wenn ich um Vergebung bitte, habe ich Vergebung und du legst es in das Meer des Vergessens und wirst daran nicht mehr denken. Gott, ich bin dafür dankbar und ich bete, dass du jede Person hier, die Sünde hat oder bestreckende Sünde, alles irgendwas vor ihm, mögen sie es entfernen und den Herrn vor sie stellen, wie David es tat. Denn jetzt schreien wir, wehe mir, denn ich habe die Herrlichkeit Gottes gesehen. Ich bin ein Mensch unreiner Lippen, ein Mann oder eine Frau oder Mädchen unreiner Lippen, Junge, was immer wir sind unrein. Und wir bitten, dass das Blut Jesu Christi, das für uns dargebrachte Opfer, dass es uns reinigt von aller Sünde, damit wir für immer in seiner Gegenwart wohnen können. Lasst uns von hier heute Abend gehen, mit Herzen frohlocken und unser Fleisch ruht in Hoffnung, wissen dieses, dass wenn Jesus kommt, werden wir auferweckt in ihm gleich und sollen ihm begegnen in der Luft, in der Entrückung. Wenn der Countdown vorbei ist, dann sehen wir, das siebte Gemeindezeitalter ist schon angezählt und wir sind bereit wegzugehen. Und wir sehen, das siebte Gemeindezeitalter ist schon ausgezählt und wir sind bereit, jetzt hinwegzugehen. Wir beten Gott, dass du, bevor du die Tür schießt, dass wenn hier jemand ist heute Abend, der noch nicht hineingekommen ist, dass sie schnell eilen mögen, denn wir fühlen, dass die Tür der Gnade zwischen Gnade und Gericht geschlossen wird. Die, die Gnade annehmen, werden hineingehen. Die, die nicht hineinkommen wollen, müssen das Urteil erleiden. Gott schließt die Tür, möge da nicht eine Tür heute Abend geschlossen werden. Für jeden dieser bekennenden Sünder mögen wir alle Vergebung, Gnade haben, Jesu Christi Namen. Und nun, Vater, für die Kranken und Geplagten, für die, die bedürftig sind, ich bete, dass deine Gnade alle Not geben wird, die sie haben. Mögen sie in Christus seine Gegenwart hineintreten. Nimm Christus, Christus die Verheißung. Er wurde verwundet für meine Übertretungen. Das sind meine Sünden. Und mit seinen Striemen bin ich geheilt. Dann stelle ich den Herrn vor meine Krankheit. Er war zu meiner Rechten. Ich soll nicht bewegt werden. Dann werde ich mutig gehen und bekennen, dass ich geheilt bin. In seinen Striemen bin ich geheilt. Gewähre es, Herr, für jeden Einzigen. Und wir wissen, wenn wir bekennen mit unseren Herzen, unseren Lippen und glauben unseren Herzen, dann werden wir unseren Verlangen haben. Er sagte, wenn du etwas sagst, glaube, dass es geschieht. Du kannst haben, was du gesagt hast. Wir glauben das, Vater, und glauben, dass du uns von all unseren Sünden reinigst und heilst all unsere Krankheiten und gibst uns Gnade, Herr, dir zu dienen. Sei mit diesen Menschen. Viele werden auf dunklen Straßen zurückreisen heute. Viele werden viele Meilen reisen. Lass ihnen nichts geschehen, Herr. Sie sind über das Land gekommen, um hier zu sitzen und zuzuhören, dem Countdown und zu sehen, wie nah wir am Ende sind. Nun, ich habe sie gebeten zu gehen, stelle Gott vor sie und immer vor sich, bevor alles andere, vor ihre Reise, vor ihren Umzug, bevor sie aufstehen, bevor sie zu Bett gehen. Immer vor sie schlafen, wo immer es ist, stelle Gott zuerst, denn er ist zu meiner Rechten, ich soll nicht bewegt werden. Und mögen ihre Herzen verlocken, zu wissen, dass sie haben, worum sie gebeten haben, denn Gott hat es geheiß verheißen, und ihr Fleisch soll in Hoffnung ruhen. Gewähre dies, Herr, denn wir bitten es in Jesu Christi Namen. Amen.
Amen. I will praise him. I will praise him.
Preisen das Lamm für Sünder geschlagen. Gib ihm Ehre, all ihr Menschen, denn sein Blut hat jeden Schmutz oder Flecken hinweg gewaschen. Nun, glaubt ihr, dass ihr den Herrn zwischen euch und eure Sünde gestellt habt, zwischen euch und eure Krankheit, zwischen euch und eure Fehler, zwischen euch und eure Wege? Der Herr ist immer vor mir und ich bin in seiner Gegenwart. Das nächste Mal, wenn ich anfange zu rauchen, der Herr ist vor mir. Das nächste Mal, wenn ich anfange zu lüsten, der Herr ist vor mir. Das nächste Mal, wenn ich anfange, was Verkehrtes zu sagen, der Herr ist vor mir. Das nächste Mal, wenn ich was Schlechtes sage, ist der Herr vor mir. Und ich soll nicht bewegt werden. Amen. Ich lebe in seiner Gegenwart jeden Tag. Mit dem, was ich tue, jeden Tag mit meinem Reden. Ich wandle so, als ob der Herr vor mir ist, denn heute Abend habe ich ihn vor mich gestellt und ich werde nicht bewegt werden. Liebt ihr ihn?
I shall not be moved. You love him? Now, let us stand.
Nun, lasst uns aufstehen. Oh, oh, ich fühle wirklich gut. Ich fühle, ich möchte nicht nach Hause gehen. Und ihr wisst, es ist nur 25 Minuten vor 9. Ich bin 2 Stunden zu früh dran. Ist das nicht wunderbar? Oh mein. Aber nun, wenn wir hinweggehen, lasst uns daran denken, wir müssen den Namen Jesu mit uns nehmen als ein Schild vor jeder Falle. Und wenn die Versuchungen sich um uns versammeln, um uns, denk daran, atme den heiligen Namen im Gebet.
The name of Jesus with you, child.
Nimm den Namen Jesu mit euch, Kind der Sorge und des Kummers. Er wird dir Freude und Trost geben. Oh, nimm ihn, wo immer du hingehst. Kostbarer Name, oh, wie lieblich. Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel. Kostbarer Name. Oh, wie lieblich. Wie viele erfreuen sich an unserem Pastor, Bruder Neville? Seid ihr nicht dankbar dem Herrn für einen guten, ehrlichen Tag, Mann, jeden Tages? Glaubt das Evangelium. Er tut so eine wunderbare Arbeit, indem er die Gebote Gottes beachtet und predigt das Wort und hält diese große geistliche Atmosphäre in der Gemeinde zu allen Zeiten. Denkt daran, ich bin die Ostküste runtergegangen, zum Süden gegangen, Westküste hoch, durch Kanada. Und ich habe nicht eine Gemeinde gesehen, die so geistlich ist wie diese Gemeinde hier. Nun, sie sind zum Samen gegangen, jawohl, entweder Fanatismus oder irgendeine andere Sache, oder sie sind so kalt, dass sie nicht bewegt werden können. Das ist alles. Nun, liebt ihr einander, dann schüttelt einander die Hände und sagt, preist dem Herrn, preist dem Herrn, preist dem Herrn, preist dem Herrn, mein Bruder, preist dem Herrn, Schwester, so froh, dass ich hier war. Gott segne dich. Gott segne euch.
Take the name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you gather, what do you do?
Was tust du dann? Du atmest den heiligen Namen im Gebet. Kostbarer Name, oh, wie süß. Lasst uns jetzt die Häupter beugen, sehr sanft. Lass es uns nicht vergessen. Lasst uns den Vers wieder singen. Nimmt den Namen Jesu mit euch. Wofür? Wie ein Schild vor jeder Falle. Satan versucht, euch Fallen zu stellen. Wenn die Versuchung sich um euch versammelt, was tut ihr? Ihr atmet den heiligen Namen im Gebet, denn der Herr ist vor meinem Angesicht. Ich soll nicht bewegt werden. Kostbarer Name. Oh, wie süß. Hoffnung auf Erden und Freude im Himmel.